Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Wir haben ja nicht gewusst, wie reagieren die Leute drauf.
Dass man praktisch in gewisser Weise die Diversität in der Stadt dann mitkriegt.
Dass es wirklich für alle ist und dass jeder kommen kann.
Man lernt schon neue Leute kennen dadurch.
Während die Welt zum globalen Dorf schrumpft und soziale Medien die Distanz zwischen Fremden verkleinern, nimmt die soziale Fragmentierung in Real Life zu. Nun treten vermehrt Menschen an, um über Facebook hinaus ihrem nahen Umfeld ein Gesicht zu geben. Also Facelook.
Herzlich willkommen bei den Philosophischen Brocken. Mein Name ist Andrea Adelsburg und heute hören Sie Auszüge aus Gesprächen, die für ein Filmprojekt zum Thema Nachbarschaftsinitiativen und Verlagerung sozialer Kontakte ins Virtuelle aufgezeichnet wurden. Als ich im vergangenen Herbst Grigoris Komorowski vorgeschlagen habe, einen 5-minütigen Film zum Thema Nachbarschaftsinitiativen zu machen, meinte er, der gerade erst neu nach Wien gezogen ist, sinngemäß, er hätte seine Nachbarschaft am Smartphone. Es gibt für alles, was er braucht, eine App. Und weil er damit auch recht hatte, war unser Thema neu umrissen und der 5-Minuten-Kurzfilm wurde zum Ausgangspunkt für ein größeres Filmprojekt über Vor- und Nachteile vom Online-Sozialleben im Vergleich zur Nachbarschaft und über Menschen, die aktiv etwas dafür tun, im Alltag Vernetzung herzustellen. Der Kurzfilm, der den Stein ins Rollen gebracht hat, ist mittlerweile fertig. Am ausführlicheren Film wird noch gearbeitet. Die heutige Sendung ist also ein Zwischenbericht. Mit uns gesprochen haben Birgit, die gemeinsam mit einer ihrer Nachbarinnen ein Haustreffen für ihr Wohnhaus initiiert hat, Stefan Theisbacher, der Gründer von Fragen nebenan, und Astrid Hammer, Gwen Göltl und Robert Scharfleitner von den Nachbarschaftsgärten Tigergarten und Pfeilgarten sowie Karin Blum vom Garten der Begegnung in Dreiskirchen. Im Folgenden werden sie ihre Projekte vorstellen, über Community bzw. Gemeinschaft und das Miteinander sprechen, aber auch über Unterschiede sowie Berührungspunkte von Nachbarschaftsinitiativen im realen Leben zu Verbindungen in sozialen Medien.
Seit 1998 in dem Haus und habe vor kurzem eine Geburtstagsparty gefeiert, habe einen Zettel aufgehängt, dass die ganze Hausgemeinschaft eingeladen ist und dass sie auch kommen können, klar, weil es konnte lauter werden. Und schlussendlich war es dann so, dass um 1 Uhr dann früh plötzlich eine Frau da stand, die ich gar nicht kannte, habe, mit einer Flasche Wein in der Hand und gemeint hat, ja, sie ist die Michaela von der Tür 9. Und Tür 9, ich wohne Tür 10, also das ist schräg unter mir. Und ich habe mich nicht erinnern können, dass ich sie aktiv schon mal gesehen habe und sie sich bei mir auch nicht. Ich habe deswegen halt so gesagt, naja, ich wohne ja schon 18 Jahre da, seit 1998, in der Annahme, dass sie nicht so lange hier wohnt. Und sie sagt zu mir, sie auch. Und das hat uns dann beide einerseits belustigt, andererseits ein bisschen schockiert, weil wir uns gedacht haben, okay, wir wohnen jetzt seit 18 Jahren schräg untereinander, so ich kann in ihre Küche reinschauen. und ich kenne wahrscheinlich nur ihre Beine, aber nicht ihr Gesicht. Und dann haben wir halt über das gesprochen, dass das schon arg ist, dass man sich kaum kennt. Und wir beide haben dann irgendwie angefangen, das so zu formulieren, dass wir eigentlich denken, dass man sich kennen sollen könnte. Und das war dann irgendwie so, super, passt. Und dann ist es eigentlich zack, zack, zack gegangen. Wir haben einen Zettel aufgehängt mit einer Liste, dass man sich eintragen soll und kann. Und dann ein Datum draufgeschrieben, das war der 20. November, dass wir uns im Westpol hier gegenüber treffen und einen Tisch reservieren werden und einfach so mal plaudern und schauen, wer da alle wohnt. Und ja, es haben sich dann schlussendlich, glaube ich, so zwischen 20 und 30 Leuten eintragen. Und schlussendlich, glaube ich, da waren dann, ich glaube, fast 25 Leute.
Vielleicht fange ich erstmal mit der Geschichte des Tigergartens an. Es gab hier in dieser Gegend einen, also das Areal war wirklich nicht schön gewesen und so hat man den Tigerpark entworfen. Ich glaube, das war in den 90er Jahren. Und diese Zone hier war Hundezone gewesen bis 2012. Das heißt, wir sind jetzt im fünften Jahr des Tigergartens und bis 2012 sind die Leute mit ihren Hunden halt hier ein- und ausgegangen und die direkten Anwohner hat das wirklich nicht gefreut. Und so gab es eine kleine Initiative von Anwohnern, die gesagt haben, hier würden wir gerne einen Garten gründen. Und 2012 ging es los. Im Frühjahr 2012 war eine kleine Gruppe von Leuten da, ein Tischler war dabei und die Hochbeete wurden gebaut. Und 2012 im Juni gab es das große Eröffnungsfest. Und zu den Nachbarschaftsgärten, ich glaube in Wien gab es schon einige, bevor dieser hier gegründet wurde. Und gerade hier im 8. Bezirk ist es sehr wichtig. Der Bezirk ist ein kleiner, verbauter Bezirk ohne viel Grünfläche und damit werden hier immer mehr Gärten gegründet. Es gibt mittlerweile 3 Nachbarschaftsgärten im 8. Bezirk und möglicherweise kommen noch einige dazu. Und in erster Linie wurde der Tigergarten gegründet, um Grünfläche zu schaffen für die Anwohner. Und dann erst kam der nachbarschaftliche Gedanke dazu, die Leute zusammenzubringen.
Und was war deine persönliche Motivation, jetzt zum Tigergarten-Team dazu zu stoßen oder dich überhaupt fürs Nachbarschaftsgärtnern zu engagieren?
Ich bin, glaube ich, kein echter Stadtmensch. Manchmal ist mir die Stadt einfach zu groß und ich finde die Kombination von Stadtleben und gleichzeitig in der Erde wühlen ganz perfekt. Und ich habe es auch wirklich gerne, mit Leuten zusammen zu sein und neue Leute kennenzulernen. Das ist meine persönliche Motivation. Und zum Tigergarten gekommen bin ich tatsächlich gleich 2012, weil die damalige Gründerin Caroline Sommerfeld ihr Kind auch im Zwergegarten der Kinderkrippe hatte, in der meine Tochter war. Und sie hat uns gefragt, ob wir nicht Lust hätten, als Team, als Verein des Zwergegartens hier mitzugärtnern. Und somit bin ich als Betreuerin der kleinen Hochbeetfläche für den Zwergegarten dazugekommen.
Wir sind hier im Tigergarten, aber ihr seid eigentlich vom Pfeilgarten auch im 8. Bezirk. Können Sie mir ein bisschen was erzählen über den Pfeilgarten, wie der entstanden?
Der Pfeilgarten ist entstanden als Dependance vom Tiergarten, weil hier dann irgendwann so viele Leute mitgemacht haben, dass sie einen zweiten Ort gesucht haben. Und das war dann vor dem Pfeilheim. Ja, wir haben ein bisschen einen größeren Garten als hier und dafür ein bisschen einen schattigeren, aber es ist auch ein schöner Platz. Wir sind in die Gegend gezogen und beim Spazierengehen habe ich den Garten gesehen und habe mal angefragt und es war recht unkompliziert, dann ein Beet zu bekommen.
Ihr seid beide aus Wien, aber ihr seid innerhalb von Wien übersiedelt in eine neue Nachbarschaft und nutzt ihr auch den Pfeilgarten ein bisschen, um euch in der Nachbarschaft einzuleben und um Kontakte zu knüpfen? Oder ist das jetzt gar nicht so relevant, weil ihr eh schon aus Wien seid?
Also für uns ist es wahrscheinlich weniger relevant, weil wir schon einen Freundeskreis haben, der vielleicht nicht hier angesiedelt ist, aber doch in der Nähe. Aber viele neue Gärtner, die aus anderen Ländern zu uns kommen, aus Belgien zum Beispiel, letzten dazu, für die ist es schon wichtig, dass sie die ersten Kontakte in einer neuen Stadt quasi neue Kontakte machen.
Magst du uns bitte ein bisschen was erzählen, wie ihr auf die Idee gekommen seid, den Garten der Begegnung, diesen Nachbarschaftsgarten zu machen, und was ihn jetzt von anderen Nachbarschaftsgärten, wie es in Wien in manchen Bezirken und so gibt, unterscheidet?
Gerne. Also unser Projekt ist entstanden in einer Situation im Sommer 2015 in Dreiskirchen, wo eine totale Ausnahmesituation war. Also man kennt jeder aus den Medien oder viele waren natürlich auch gefragt, was da passiert ist. Es war einfach eine riesengroße Krise in der Versorgung der vielen Flüchtlinge, die da waren, vom Ministerium, von der Bundespolitik zu verantworten, die Krise. Und da sind einfach ganz, ganz, ganz viele Initiativen und Freiwillige und die Zivilgesellschaft nach Dreiskirchen kommen und haben ihre Hilfe angeboten und sind mit Ideen gekommen, wie was man machen könnte, um die Situation und die Not zu lindern. Und eines dieser Hilfsangebote kam von Nikolai Ritter, einer ganz konkreten Person, der schon viele, viele Jahre in Wien Gemeinschaftsgartenarbeit macht. Und er und seine Kollegen haben uns angeschrieben und gefragt, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir sowas in Dreiskirchen auch tun, mit Flüchtlingen gemeinsam ökologische Landwirtschaft betreiben. Und wäre das nicht was den Flüchtlingen und der Bevölkerung überhaupt helfen würde. Und wir haben uns schon ganz lange mit dem Gedanken getragen, zum Urban Gardening, also irgendwie so Projekte in der Stadt zu initiieren, und haben gesagt, okay, da schreiben wir zurück, weil es sind natürlich in dieser Zeit auch ganz, ganz viele E-Mails und ganz viele Anfragen. Dieses E-Mail haben wir gleich beantwortet, und wir haben uns eine Woche später mit dem Nick und seinen Freunden getroffen, und es ist dann ganz, ganz schnell gegangen, dass dieses Projekt auf die Füße kommen ist. Wir haben dann gemeinsam mit der Stadtgemeinde einen Acker gesucht, also ein Feld, wo wir dann sein können, und sind fündig geworden. Wir haben zur Verfügung gestellt, unzählige Leute ansprechen können, die gesagt haben, sie machen dann mit, sie unterstützen uns, sie spenden uns ihre Gartengeräte, die sie nicht brauchen, sie spenden uns Saatgut. Wir haben Kooperationen gekriegt mit Archinoa, die uns im Saarburg gespendet hat. Und da ist das Projekt ganz schnell gewachsen, und wir haben heuer in der Saison eine Tonne Lebensmittel kaufen können, die verteilt werden sind. Ja, so ist die Idee entstanden. Was uns unterscheidet von anderen Gemeinschaftsgartenprojekten, ist sicher diese Entstehungsgeschichte, und dass einfach Flüchtlinge bei uns ein großer Teil derer sind, die mitmachen, die mittun am Garten. Und wir aber auch versuchen, halt wirklich ganz, ganz viele andere Bevölkerungsschichten mit einzubeziehen. Wir haben Schulen, die dabei sind, die im Rahmen von Biologieunterricht mitmachen. Es sind ganz normale, das heißt, die Familien, die vielleicht selber vom Garten haben. Wir haben jetzt ein Projekt mit einem örtlichen Pflegezentrum, wo demenzerkrankte Menschen in Zukunft auch im Feld mitmachen werden. Wir versuchen einfach wirklich ganz, ganz weit das auf die Füße zu stellen, und es gelingt dadurch tatsächlich, dass Begegnung am Feld auf diesem Acker stattfindet. Das ist einfach urschön zu sehen. Was ihr erzählen wollt, genau, warum das auch so wichtig ist für uns, was natürlich inhaltlich wichtig ist, aber weil dieses Projekt halt auch politisch sehr in Diskussion stand, weil die FPÖ es von Anfang an sehr torpediert hat und einfach aus einer rassistischen Motivation heraus auch nicht gut findet, wenn da was mit und für Flüchtlinge getan wird. Und immer das Teil, das Gruppe gesucht hat, und immer gemacht hat, das ist halt nur für eine bestimmte Gruppe.
Wie bist du auf die Idee gekommen, jetzt Fremde, die nebeneinander wohnen, miteinander bekannt zu machen?
Die Idee zu fragen, jemand ist aus meiner eigenen Erfahrung heraus entstanden. Und zwar habe ich so zu dem Zeitpunkt rund 2 Jahre in einem Gründerzeithaus gewohnt und habe zwar immer Hallo gesagt zu meinen Nachbarn, wenn ich es im Gang getroffen habe, aber in Wahrheit niemanden gekannt. Ich habe mir dann gedacht, dass das sehr, sehr schade ist, weil da Riesenpotenzial an Unterstützung und an gegenseitiger Hilfeleistung einfach nicht genutzt wird.
Und was habt ihr für Feedback bekommen? Wie ist das von Anfang an dann aufgenommen worden, das Projekt?
Wir haben eigentlich von Beginn weg sehr viel Unterstützung gekriegt, sehr viel positives Feedback. Es haben natürlich viele Leute gesagt, dass das gar nicht funktionieren kann und dass niemand sich mit seinen Nachbarn beschäftigen will. Aber eigentlich waren mehr Leute, die gesagt haben, dass sie da eigentlich die Chance sehen, dass da irgendwie mehr Miteinander entsteht. Und wir haben dann eigentlich sehr schnell Leute gefunden, die interessiert waren. Ich habe sehr schnell die Mitglieder gefunden, die einfach das mit mir aufbauen wollten. Und von dem her habe ich eigentlich das Gefühl gehabt, dass das etwas sein könnte, was vielleicht funktioniert.
So, wie es mit der Gegend ist und wie, seit wann man hier lebt und ja, alles Mögliche. Und ich habe das sehr, sehr super gefunden, weil man auf einmal noch ein bisschen mehr so ein Band zwischen Menschen herstellt, die jetzt nicht unbedingt die besten Freunde sein müssen. Das ist auch ganz klar, aber dieses Ding zwischen Freundschaft und Alleine sein ist heutzutage schon so ein bisschen verloren gegangen. Man hat Freunde, man hat gute Freunde oder man ist zu Hause, man ist alleine. Aber diese, wie es früher vielleicht in Dorfgemeinschaften war oder woanders, wo man sich halt kennt und man grüßt sich und man kann auch mal was von dem anderen fragen oder haben oder mal ein Paket annehmen oder mal babysitten oder mal die Katze füttern, solche Sachen. Ja. Und das, finde ich, ist total schön durchgemischt. Ich glaube, es geht da wahrscheinlich auch eher um das, wie man eingestellt ist. Ja. Findet man das gut, dass man wen kennenlernt und vielleicht dann mit diesem Kennenlernen auch Verpflichtungen eingeht. Das, glaube ich, ist auch was manche Leute immer ein bisschen scheuen, ja? Weil man halt das Gefühl hat, wenn ich jetzt die Leute aus dem Haus kenne, dann könnten die ja irgendwie, also dann kann das zu eng werden. Und ich glaube, das ist genau dieser Knackpunkt, dass es dieses Ding zwischen Freundschaft und wir sind uns einander verpflichtet oder Familie und genau diesen Punkt dazwischen, diesen lose Bekanntschaft, aber man ist trotzdem einander wohlgesonnen und man kann sich auch mal ausreden. Also das Gute an so Sachen ist ja, dass wenn es dann mal Situationen gibt, die vielleicht auch Konfliktpotenzial haben, ja, da ist mal einer laut oder da schreit ein Kind so viel oder da unten bellt ein Hund, ja, dass man dann einfach hingehen kann und sagen kann, du, das und das, ja, und können wir das irgendwie ausplaudern. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, wenn man zusammenlebt, dass man die Möglichkeit hat, miteinander zu reden. Und auch so bei uns im Haus, dass sich da jetzt die Menschen anfangen zu kennen und miteinander reden, finde ich, hat in den letzten Jahren angefangen. Und ich habe fast das Gefühl, dass das jetzt so ein bisschen ein Trend ist, der übergreifend ist. Das sind jetzt nicht nur wir und es bin nicht nur ich und es sind nicht nur die paar Leute in unserem Haus, sondern ich glaube schon, dass es da jetzt vielleicht diese Rückkehr zu dem Willen gibt, dass man sagt, okay, wie ist es eigentlich, wenn ich die Leute rund um mich näher kennenlerne? Das stimmt, da hat es weniger Fluktuation gegeben und dadurch wahrscheinlich dann auch mehr Menschen, die über Generationen in einem Haus miteinander gelebt haben. Und ich glaube, das ist auch eine Sache, das ist einfach der Zeitfaktor. Wenn man irgendwann 10, 20 Jahre in einem Haus wohnt, fängt man irgendwann an, die Leute zu kennen. Und je länger die Menschen in einem Haus wohnen, umso eher passiert das. Ich glaube aber, dass es trotzdem jetzt so eine Adaption auf dieses Nomadentum gibt, dass man schneller versucht, die Nachbarschaft zu erfassen und zu schauen, wer lebt da eigentlich, weil es schlicht einfach nicht mehr möglich ist, über 10, 20 Jahre wo zu wohnen, außer ich aber.
Was hast du dir erhofft, dass jetzt dieses gemeinsame Gärtnern in der Nachbarschaft oder zumindest unter den Nachbarn, die sich beteiligen, verändert im Alltag oder auch in der Kommunikation untereinander?
Gewünscht habe ich mir, dass es mehr spontane Treffen gibt, als das so normalerweise passiert. Ja, ich habe mir gewünscht, dass die Leute spontan zusammenkommen, dass man vorbeikommt und immer ist jemand da und gärtnert und Nachbarn bleiben stehen und reden mit einem. Das passiert vielleicht nicht ganz so sehr, wie der Wunsch da war, aber durch diverse kleine Aktionen, wie dass ich zum Beispiel sage, lasst uns zusammenkommen zu einem Gartenplausch, ich bringe Tee mit und Kaffee und wir treffen uns, ist in diesem Jahr sehr viel entstanden. Das heißt, ich habe den Garten letztes Jahr im November von Caroline übernommen und ich bin auch nicht mehr alleine in der Organisation. Wir sind jetzt 5 Leute, 2 im Tigergarten, 3 im Pfeilgarten und so als Organisationsteam haben wir in diesem Jahr einiges auf die Beine gestellt und es ist wesentlich nachbarschaftlicher geworden, als es in den Jahren davor gewesen ist.
Denkst du, dass es für die anderen unmittelbaren Nachbarn irgendwie einen Unterschied macht, dass dieser Garten jetzt da ist und sich da Leute treffen? Oder ist das für die, macht es keinen Unterschied, merken die das gar nicht?
Die merken das sehr. Es kommen ganz oft Nachbarn vorbei oder einfach Anwohner und Leute, die hier mit dem Rad vorbeikommen und die sagen, das ist so schön geworden im Vergleich zu früher und ganz besonders der Herr, der hier unten wohnt, der freut sich darüber ganz, ganz besonders. Der Geruch ist nicht mehr da und es ist eine Augenweide, das höre ich auch ganz oft und im Sommer hatten wir hier die Zaunrinde und die hat morgens geblüht und die Blüten gingen auf und die Leute haben gesagt, jeden Morgen freue ich mich an den Zaunrinden und sie haben sich wirklich bedankt, dass es so schön geworden ist.
Also so wie früher, die Leute sich in der Passena getroffen haben, zufällig, um ein bisschen zu tratschen und Gerüchte austauschen, fragen, wie es dem anderen geht. Also das würde man jetzt da fast auch ein bisschen wieder haben, oder?
Ist es auf jeden Fall, auch weil der Garten hier nun so günstig liegt. Es ist ja wirklich, wirklich ein Fußgängerweg genau daneben und die Radfahrer kommen vorbei. Das macht es auch einfach. Ja. Und oft versuche ich auch die Tür, wenn ich da bin oder andere Gärtner da sind, das Tor aufzulassen, damit gesehen wird, ich darf hier reinkommen. Und es steht auch draußen dran, dass in der Gartensaison der Garten von 9 bis 18 Uhr geöffnet ist. Im Garten zu sein und Ansprechpartnerin zu sein für Nachbarn und die Gärtner, da habe ich wirklich nochmal unglaublich viel mehr Leute kennengelernt. Was ich dann auch gemerkt habe dieses Jahr, als das Josef-Städte-Straßenfest war, man ist wirklich an jeder Ecke stehen geblieben, weil man sich kann.
Wir versuchen schon, dass auch Leute aus der Nachbarschaft zu unseren Veranstaltungen kommen. Dadurch, dass wir viel Platz haben, ist es auch kein Problem. Und wir hatten auch Konzerte schon im Garten, wo dann ein paar auch in den Garten kommen oder viele vorbeigehen und sich quasi den Garten auch so genießen können.
Oder was für einen Wunsch hattet ihr fürs Nachbarschaftliche
nachbarschaftlichen Umgang, jetzt auch mit dem Flüchtlingslager, aber auch unter den Nachbarn so zu verändern durch das Gärtnern?
Also es war schon wirklich immer der Ursprungsgedanke, zum aus dieser Krisensituation heraus einfach was Positives und was Nachhaltiges zu schaffen und einen Ort zu schaffen, wo geflüchtete Menschen und wo Preiskirchnerinnen sich auf Augenhöhe auch begegnen können. Also wo nicht immer dieses Gefälle ist, wo ich spende dir was und ich gebe dir als Flüchtling was, sondern wo es diese Begegnung auf Augenhöhe, wo Flüchtlinge ihre Ressourcen, ihre Kompetenzen einbringen können und Preiskirchnerinnen und Preiskirchnerinnen ihre Erfahrungen einbringen und das einfach wirklich ein sehr gleichberechtigter Austausch stattfindet.
Und funktioniert das so, wie ihr erhofft habt?
Ja, es ist einfach so toll, wenn der junge Bursche aus dem Irak kommt und sagt, er will unbedingt Melonen pflanzen und sein Melonenprojekt da hat und die Schülerinnen und Schüler teilweise am Nachmittag dann mit ihren Eltern aufkommen, dass sie stolz darauf sind, was sie am Vormittag im Unterricht da gepflanzt haben und so wirklich einfach ganz viele Menschen in das Projekt mit einbezogen werden am Feld selber. Und was uns auch gelungen ist und was uns auch von Anfang an wichtig war, ist so diese Kooperation zum Beispiel mit dem Sozialmarkt, mit dem guten Laden in Dreiskirchen, wo ein großer Teil von Gemüse gratis hingeliefert wird und da an Sozialbedürftige zum einen sehr günstigen Preis weiterverkauft wird.
Was wir auch öfter gehört haben, ist einfach, sobald man ein Gesicht hat zu den Nachbarn, den man sonst nur hört, dass der Umgang auch leichter fällt, dass man sich nicht so schnell ärgert, wenn es laut ist, sondern einfach klingelt und sagt, es ist laut. Das ist ja, was mir aufgefallen ist, Dreiskirchen ist ja ein bisschen so ein gallisches Dorf. Also man würde erwarten, dass hier die Parteien, die eben mit fremden Angst auch Werbung machen, große Erfolge haben. Aber es ist genau umgekehrt. Also jetzt auch bei dieser Wahl, Dreiskirchen ist grün, der Rest von Niederösterreich schon wieder anders. Sind gerade so Projekte dann auch, die einfach die Menschen als Menschen miteinander bekannt machen und nicht als Einheimische und Fremde, die dann auch das Miteinander so fördern und Konflikte schon entschärfen, bevor sie entstehen?
Ja, das glaube ich schon ganz stark. Also ich habe wirklich den Grund, dass man sich da aktiv daran bemühen muss. Und das passiert in unserer Stadt. Und anders wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, wenn man also einfach wo all das, wie wir versucht haben, in dieser krisenhaften Situation ohne Sündenböcke und ohne negative Zuschreibungen und so weiter auszukommen, sondern halt einfach versucht hat, das Beste daraus zu machen und mit halt einfach vor Ort nur zu tun, was man halt nur tun kann. Und auch die Sprache achtet, die nicht ausgrenzen, die schon so, das macht schon ganz viel aus. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, dieses, wenn man Gesichter zu hat, wenn man sich kennenlernt, wenn die Begegnung stattfindet, ist nachbarschaftlich einfacher, gibt halt noch viel mehr, wenn der Nachbar von weit herkommt und wenn es schon kulturell vielleicht Verständigungsschwierigkeiten gibt, aber wenn man halt eben die Möglichkeit hat, sich auszutauschen und kennenzulernen, dann ist es einfach einfacher.
Und wenn auch die räumliche Distanz fehlt. Also man ärgert sich ja auch viel mehr über den Nachbarn, der hinter der dünnen Wand nebenan wohnt, wenn er laut ist, wenn man dem nicht ausweichen kann. Und ich denke, Dreiskirchen ist ja jetzt nicht so eine große Stadt und das Flüchtlingslager, wie viel sind da zu Spitzenzeiten? 4.000, 5.000? Das ist ja auch schon ein erheblicher Anteil der Stadt, allein aus Menschen, die fremd sind und meistens auch fremd bleiben, weil so lange Menschen bleiben die dann nicht. Und es nimmt ja auch Platz weg. Also ich denke, dass es ja belastend ist für die Leute, die im Flüchtlingslager wohnen, als auch die restlichen, die in der Stadt wohnen.
Also die Situation letztes Jahr im Sommer, von der ich spreche, war wirklich, also gerade für die unmittelbaren Nachbarn und Nachbarinnen vom Flüchtlingslager massive Belastung. Also durch einfach 5.000 Leute auf so kleinem Raum ganz schlecht versorgt, da war eine massive Müllproblematik. ganz klar, die Stadt hat dann schon versucht, das zu lösen, mit den Migrantinnen und so, aber es war eine Belastung, dass die Vorgärten natürlich verschmutzt waren, dass dann auch durch die Helferinnen und Helfer Belastung eingetreten ist, weil so viele Leute nach Presskirchen gefahren sind und dann teilweise ihre Spenden einfach nicht mehr auf die Straße gestellt haben. Das ist, weil eine unbeschreibliche Situation rund um dieses Lager in dieser Zeit. Und wenn du dort wohnst, dann geht dir das auf die Nerven. Und umso bewundernswerter habe ich es gefunden, dass ganz viele Anrainerinnen und ganz viele Nachbarn von Flüchtlingslager immer noch so begabt waren und immer noch so eine Not gesehen haben. Im ersten und erst im zweiten ist es Ärgernis. Und wirklich geholfen haben und auch öffentlich für Verständnis geworden haben. Und das hat einen ganz großen Respekt abgerungen. Dieses so selber betroffen sein, dass es bei einem selber mühsam wird, aber trotzdem zu sagen, hey, denen geht die auf der anderen Seite von der Mauer, denen geht es wirklich schlecht. Und das ist ja das, was ich immer gesagt habe, es gibt ein gemeinsames Interesse, dass die Leute in der Flüchtlinge ein bisschen das Interesse und das Argument von um das im Vordergrund zu stellen und nicht irgendwie wir sind, wir haben eigentlich alle miteinander halt eben das Interesse, dass 5500 Leute und Kinder im Schlamm liegen und einfach so eine Versorgungskrise produziert wird. Also sicher auch Leute, die zugezogene durch diese Anschluss. Und es hat einfach auch ein Ratisch, wo man immer nette Menschen trifft. Also das finde ich irgendwie auch, das ist ein Ort, wo man total noch positive Energie und wo einfach immer Leute sind, die halt Spaß dabei haben, zum gemeinsam was tun und das gemeinsam.
Jetzt ist natürlich interessant, welche Art von Kreizelbewohner, wie es in Wien heißt, spricht mehr an auf euer Angebot? Die, die eh schon lange in der Gegend wohnen, in der sie jetzt sind, oder die, die neu zugezogen sind, junge Familien oder Studenten oder so?
Wir sehen, dass eigentlich sehr viele junge Familien das nutzen, beziehungsweise auch Leute, die alleine wohnen, Singles. Und ich glaube, das ist einfach deshalb, weil man einfach auch stärker oder weniger mobil ist und deswegen auch stärker an das Kretzel, an das eigene Haus gebunden ist. Bei Singles ist es, glaube ich, so, dass man einfach einen Haushalt hat, der oft nicht ganz so gut ausgestattet ist wie der von einer fünfköpfigen Familie. Das heißt, dieser Nutzen, dass man sich gegenseitig weiterhilft, dass man sich mal was ausbeugt, kann noch viel eine größere Rolle spielen als jetzt bei jemandem, der seit Generationen schon in Wien lebt. Und was ganz auffällig ist, ist, dass sehr viele Frauen fragen, wie man nutzt. Also 2/3 unserer Nutzer sind Nutzerinnen.
Was war jetzt so dein Wunsch oder deine Hoffnung, dass sich im nachbarschaftlichen Umgang verwendet durch das Projekt, das du jetzt initiiert hast?
Also die Hoffnung war, dass das einfach Nachbarschaft ein Stück weit als Miteinander, als Gemeinschaft begriffen wird und dass vor allem jemand dazu beitragen kann, dass man einfach leichter mit den eigenen Nachbarn und Nachbarn in Kontakt tritt, um dann darüber eben Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Und Nachbarschaftshilfe ist für uns sehr, sehr weit gefasst. Also das beginnt beim Thema Verleihen, geht drüber, dass man jemanden findet, der im Urlaub die Pflanzen gießt oder mit dem Hund Gassi geht, wenn man mal krank ist, geht über Empfehlungen. Also Leute fragen ganz stark nach guten Ärzten in der Umgebung, nach guten Handwerkern, die sie eben von den Nachbarn, wo sie von den Nachbarn mitbekommen können. Und es geht aber auch sehr stark darum, gemeinsam was zu organisieren. Das kann sein ein Nachbarschaftstreffen, das kann sein, dass man jemanden findet zum gemeinsamen Laufen gehen. Es geht aber auch immer mehr Richtung Bürgerbeteiligung, wo Leute sich zusammenschließen, weil sie einfach gemeinsam die Stadt gestalten wollen.
Und wie siehst du bisher, also bis ihr Erfahrung habt ihr ja schon mit den 2 Jahren, auf die du zurückblicken kannst, die Veränderungen, die sich dadurch ergeben haben? Ist das jetzt weitgehend oder zumindest teilweise schon erfüllt, was du vorausgesetzt hast als Wunsch? Oder wartest du noch drauf?
Aus unserer Sicht, oder aus meiner Sicht, funktioniert Fragen jemand schon ganz gut. Also wir sehen, dass praktisch jede Frage, die gestellt wird, also wo Nachbarn an andere herantreten, auch beantwortet wird. Im Schnitt sind es 3 Antworten pro Frage. Und meistens geht es auch relativ schnell, dass dann geholfen wird. Was mich sehr überrascht hat, war, dass auch jetzt schon sehr viele ältere Leute auf der Plattform sind, also Leute über 60 Jahren, die das sehr stark nutzen, um einfach andere Leute kennenzulernen, die in G-Leute wohnen. Und das finde ich sehr schön, weil wir immer gehofft haben, dass das von jemandem auch so integrativ wirken kann und dass es auch dazu beitragen kann, dass Segregation überwunden wird. Und wir sehen, dass das so im kleinen Rahmen auch schon ganz gut funktioniert. Hoffen aber, dass das noch viel stärker wird.
Was würdest du, wenn du ein Highlight rausbieten kannst, sagen, das war mein persönliches Highlight?
Bei mir war es also vielleicht eine Erfahrung, die ich einfach selbst mit Fallnehmern gemacht habe, wo ich einfach gesehen habe, wie schön und wie schnell das funktionieren kann. Ich habe Besuch von einer Freundin gehabt aus Berlin und habe dann in die Nachbarschaft gepostet, ob mir jemand ein Fahrrad borgen kann für das Wochenende für sie. Und mir haben dann drei Leute geantwortet, die mir irgendwie zugesagt haben. Ich habe es dann, also bin praktisch zur ersten, die geantwortet hat, danach hingegangen. Und das war die Messi, die war über 70 Jahre alt und hat gemeint, dass sie jetzt ein paar Wochen auf Kur sein wird und deshalb Beratung braucht und mir das gerne hier borgt. Und das habe ich sehr, sehr schön gefunden, weil dass jemand ist, den ich so, wo ich so normalerweise über meinen Freundeskreis, also na, was ich daran sehr schön gefunden habe, ist, dass man praktisch in einer gewisser Weise die Diversität in der Stadt dann mitkriegt und dann nutzen kann. Weil normalerweise habe ich halt meinen Freundeskreis, meine Freunde sind ungefähr so alt wie ich in Wien, die Dicken ungefähr ähnlich wie ich. Und über die Plattform habe ich plötzlich mit Leuten zu tun, die ich so eigentlich nicht treffen würde. Es ist so, ich glaube, ein Beispiel dafür, dass man sagt, bei Fallnehmern, da wird niemand das Leben gerettet im Normalfall, aber es gibt halt viele Dinge, wo man einfach den Alltag ein bisschen leichter macht.
Thank you. Senatrat war.
Ja.
Das ist ja jetzt, hat sich ziemlich ins Internet verlagert. Also es ist für die meisten ist ja sehr komisch, die Idee beim Nachbarn zu läuten und zu sagen, hallo, ich war im Urlaub, schau doch mal diese Fotos an. Aber andererseits ist ja eben nicht direkt fest befreundet, aber doch bekannt, hat man 100 oder noch mehr Leute auf Facebook.
Ja.
Und da ist es das Normalste, dass man deren Fotos sieht, deren Kinder, wie sie wachsen, deren Urlaube und ihr eigenes Herz zeigt. Und unter Nachbarn ist es dann aber ein bisschen komisch.
Ja.
Woran denkst du, liegt das?
Ich glaube, dass diese virtuellen Nachbarschaften auf Facebook, wenn wir es mal so nennen, wahrscheinlich deswegen vielen leichter fallen, weil sie nicht dieses physische Gegenüber haben. Weil es nicht eine fühlbare, angreifbare Person ist, die einen anschauen kann und auch mal vielleicht sagen kann, du warst gestern viel zu laut und ich habe nicht schlafen können oder so. Und vielleicht ist es das und vielleicht ist es auch einfach die, man muss glaube ich auf Facebook weniger aktiv tun, damit Kontakte entstehen. Das ist auch ein großer Vorteil und ich glaube, deswegen fällt es auch viel leichter. Und man hat auch das Gefühl, man kann Sachen auch wieder abstellen, wenn es einem nicht so zusagt. Ja. Und ich denke schon, dass viele Leute vielleicht sozial einfach so dieses Ding mit Nachbarschaftsgemeinschaften oder die Menschen rund um einen kennenlernen, das ist schon was, das verlangt auch ein bisschen aktives Zutun im Sinne von, ja, einfach mal wirklich Hallo sagen und mit irgendwem kurz plaudern oder eben sowas machen, wie es wir jetzt gemacht haben. Das ist jetzt auch nicht speziell besonders, ja, wir haben halt einen Zettel aufgehängt. Aber man muss halt dazu, diesen ersten Schritt muss man machen und das dann einfach mit irgendwem zu reden beginnen, kann einem auch schwerfallen, besonders wenn man eigentlich die Person ja nicht kennt. Und auf Facebook ist das vielleicht ein bisschen leichter, weil da kann man auch mal einfach nur passiv zuschauen, während andere aktiv sind. Und
ich möchte zwei Fragen stellen, die mit Zahlen zu beantworten. Vor dem Treffen so in Zahlen ungefähr, wie viele Leute aus dem Haus hast du bekannt?
Sieben.
Und wie viele Facebook-Freunde hast du?
650.
Glaubst du, dass so eben diese Scheu, die man mit Facebook, mit dem Flusskrollen und so, dass jetzt im Offline-Leben so ein Treffen, das organisiert wird von jemand anders, wo man nicht Selbstinitiative ergreifen muss und man kann hingehen und quasi durchscrollen und die Gesichter der Nachbarn, dass das in der vierten Art etwas vergleichbar ist? Mit so Plattformen wie Facebook?
Ich habe manchmal das Gefühl, dass es einerseits hast du wahrscheinlich recht, also man kann irgendwie sagen, okay, ich gehe da jetzt hin und dann schaue ich einfach mal, wer da ist. Das ist besonders dann, glaube ich, wenn man das öfter macht, also wenn so ein Nachbarschaftstreffen mal regelmäßige Sache ist, wo fix immer Leute hingehen, dann kann man auch einfach mal hingehen und schauen und mal so ein bisschen vorsichtig nachfüllen und so wie Like drücken, ja. Und andererseits habe ich aber ein bisschen das Gefühl, dass Facebook-Freundschaften sowas sind wie kleine Merkzettel, wen man irgendwann mal irgendwo getroffen hat. Und ich finde das sehr gut, aber für mich ist Facebook immer eben so ein Medium im Nachhinein. Das ist so, man lernt sich kennen und dann im Nachhinein wird man Facebook-Freund. Während dieses Ganze mit dem Nachbarn kennenlernen ein bisschen was im Vorhinein hat. Also du musst halt irgendwie was tun, damit du die kennenlernst, du musst wohin gehen. Und dann erst lernst du wen kennen. Und dann erst musst du auf dem aufbauen. Und das ist auch was, da muss man dann auch dranbleiben. Ich glaube, weil man müssen nicht, nein, man kann es natürlich auch wieder wegfehlen lassen. Ich glaube, das ist vielleicht auch was die Leute ein bisschen scheuen, wenn man dann Kontakt aufnimmt zu Menschen, die tatsächlich rund um einen wohnen. Dann hat man auch diesen Moment, wo man, wenn man sich wieder trifft, vielleicht wieder redet miteinander. Und wenn man, keine Ahnung, wenn der eine wieder Backerl aufnimmt, dann man hat diese Kontakte und die sind dann in der Zukunft und mit denen muss man sich auseinandersetzen und da kann man dann nicht wieder sagen, ich kenne dich jetzt nicht mehr. Und auf Facebook ist das, glaube ich, leichter, weil da hat man mal irgendwo wen kennengelernt, befreundet sich schnell mal, dann sieht man, okay, da postet immer irgendwelche komischen Sachen, dann sagt man wieder unfriend oder was weiß ich was. Also das ist eine auch akzeptiert leichtere Umgangsform, weil es was viel Loseres ist, weil es halt nicht den fixen Wohnort gibt, der womöglich noch genau nebeneinander ist. Und den kann man nicht einfach auflösen und sagen, unlike neighbor. Ich glaube, das ist auch was, dass das einfach die Menschen, die würden das schon gern tun, irgendwen kennenlernen, aber man geht halt nicht einfach zum Nachbarn und läutet an und sagt, du, hallo, ich bin dein Nachbar. Das macht man nicht. Das ist auch irgendwie ein bisschen creepy. Also ich weiß nicht, wenn es nicht die Tradition gibt.
Das ist die Leute... würden jetzt zum Beispiel nicht, wenn sie einen schönen Ausflug gemacht haben, beim Nachbar läuten und ihm die Fotos zeigen, weil genau. Das findet man übergriffig und seltsam. Mhm. Aber man hat dann 300 oder noch mehr Freunde oder eigentlich Bekannte auf Facebook und denen zeigt man das aber regelmäßig. Ja. Und dieser Übergang, so diese Verlagerung vom Alltagsleben ins Virtuelle, findet ja statt. Also die Leute wollen ja Kontakt. Denkst du, dass es einfach teilweise an der Plattform fehlt und dass so ein Garten dann auch oder ein anderes Nachbarschaftsprojekt, wo die Leute jemanden da haben und über den zufällig, auf den zufällig treffen, so eine Plattform darstellen kann im echten Leben?
Ja, ich denke, es ist schöner, wenn man weiß, ich bin zwar vernetzt mit Leuten virtuell, aber wenn ich einen tatsächlichen Ort suche, dann finde ich den und wenn dann auch noch angeboten wird, dann und dann kann man zusammenkommen zu einem Gartenplausch oder zu einem Erntefest und solchen Dingen, dann ist das eigentlich so etwas wie das i-Tüpfelchen für diese virtuelle Vernetzung.
Ihr habt dann auch Feste und so, die offen sind für alle?
Ja. Und es ist wahrscheinlich sogar noch sinnvoller, die Termine hier genau zu zeigen. Also nicht nur auf Facebook und nicht nur im virtuellen Medium. Weil wenn Leute hier vorbeikommen und sie sehen, das Hinweisschild am Wochenende findet ein Fest statt, dann bringt das vielleicht manchmal noch mehr, als wenn sie es im virtuellen Medium lesen.
Wir haben ja auch vorhin schon ein bisschen gesprochen, diese Verlagerung von zufälligen Sozialkontakten, also fast schon zufälligen Sozialkontakten oder losen Sozialkontakten, die man früher einfach hatte mit den Nachbarn, weil man sich von immer her schon kannte, sich mehr ins Virtuelle verlagert und eben dafür Plattformen geschaffen werden und die genutzt. Seht ihr jetzt allgemein, also so Nachbarschaftsprojekte, ich denke, durch die Beteiligung am Pfeilgarten, jetzt ihr euch ein bisschen allgemein beschäftigt habt, seht ihr das auch als so Plattform im wirklichen, im Alltagsleben, so analog zu zum Beispiel Facebook, Instagram oder derartig?
Ja, wir versuchen beides zu verbinden. Wir haben viele Gärtner durch Frag nebenan zum Beispiel dazu gewonnen und wir haben auch Facebook-Gruppen und sind auf Instagram auch aktiv. Das heißt, wir versuchen irgendwie diese Vernetzung, die elektronisch passiert, auch irgendwie für unseren Garten zu nutzen. Ja.
Zwei Fragen habe ich, die eigentlich nur mit Zahlen zu beantworten sind. Ja. Das eine, bevor du Fragen nebenan gestartet hast, wie viele von deinen Nachbarn hast du gekannt?
Zwei. Also mein Mitbewohner, wenn wir in der Nachbarnzimmer und den Nachbarn direkt neben unserer Wohnung.
Und wie viele Facebook-Freunde hast du?
Jetzt so 500 oder so. Naja, bei Facebook geht es ja vor allem darum, dass man sich mit seinen Freunden und Bekannten austauscht. Und jetzt weniger mit den Nachbarinnen und Nachbarn. Und Facebook ist halt aus meiner Sicht eine Plattform, wo es sehr, sehr stark um Selbstdarstellung geht. Also da präsentiere ich eigentlich das Bild von mir, das ich wünsche, dass die anderen haben und präsentiere mein Leben als wahnsinnig spannend. In der Nachbarschaft geht es aus meiner Sicht doch mehr um dieses Miteinander und einem Nachleben und irgendwie eine Gemeinschaft bzw. Zweckgemeinschaft sein. Und wir sehen auch bei uns auf der Plattform das eigentlich so Selbstdarstellungsthemen, also dass jemand jetzt seine Urlaubsfotos postet oder irgendwas in die Richtung oder Fotos vom Haustier, dass es eigentlich kaum vorkommt, sondern dass es wirklich eher um dieses Nützliche, diesen nützlichen Aspekt geht. Und ja, ich glaube, deswegen, das ist aber so, wie wir uns von Facebook sehr stark unterscheiden. Der Riesenunterschied zu Facebook ist, dass man bei Facebook sich in der Regel mit eben eigenen Freunden und Bekannten vernetzt, also in der Regel sich zuerst offline kennenlernt und das Ganze dann online auch noch abbildet. Und wir machen eigentlich genau das Umgekehrte. Wir vernetzen Leute online miteinander, die sich in